Grüezi miteinander. Oder buongiorno. Und ja, ich bin heute Morgen gefragt worden, ob ich eigentlich Paula heisse oder Paul. Also vom Papier vor 70 Jahren ist geschrieben worden Paul. Aber in den über 40 Jahren in Italien ist es ein Paul der Paolo geworden. Und ich bin für viele immer noch der Paul, ist also gleich. Gell, der Name. Ist in Ordnung. So, Sommerzeit, Ferienzeit. Ich weiss nicht, wer hat in den Ferien sein oder in die Ferien gehen. Ich weiss nicht, wer noch in die Ferien gehen kann. Irgendjemand habe ich mitgekriegt. Und heute gehen die Sommerferien zu Ende. Heute gehen die letzten Stunden für ganz viele Kinder, ich weiss nicht, ob sie sich freuen, von ihren Ferien zu Ende. Und ich möchte über Ferien, über Pausen, über Auszeiten reden, über Unterbrechungen in unserem Alltag, die wir brauchen. Ja, Schulferien. Es gibt im Kanton Bern etwa 116'000 Kinder, die im schulpflichtigen Alter sind, Kindergarten bis Volksschulabschluss. Und die 116'000 Kinder, die sind sicher nicht alle froh, dass sie wieder in die Schule gehen. Aber vielleicht sind die Eltern froh. Oder Grosseltern, wenn wir sie einspringen. Wir haben diese Woche auch 5 von unseren Grosskindern bei uns gehabt und gestern so richtig runtergefahren. 5 Grosskinder im Alter von 7 bis 11 von 2 von unseren Töchtern. Dann weiss man, was man gemacht hat. Ferien oder Pausen, die sind wichtig. In einer kräftezehrenden Phase oder wenn man einfach mal muss können auftanken und eine Ferien so richtig verdient hat, eine Pause so richtig verdient hat und man kann zur Ruhe kommen und äußerlich und innerlich abschalten, das tut gut. Ich lese aus Markus 6, Vers 30 bis 31. Wir sind im Kapitel 6, wo am Anfang, Vers 7, Jesus erstmals seine 12 Apostel berufen hat und sie ausgesendet hat. Und er hat ihnen ein unerhörtes Mandat gegeben. Sie zogen aus, Vers 12, predigten, dass sie Buße tun sollten. Sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie und so weiter. Vers 30, die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Ich kann mir vorstellen, dass das eine lange Erzählung war, dass sie von ganzem Herzen einfach mit dem Herrn Jesus jetzt wieder darüber reden, was sie alles erlebt haben, was sie alles tun können. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort oder einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Auch das sind Worte vom Herrn Jesus. Ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und manchmal ist das Leben so. Zack, 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 es geht. Und geht und geht und geht. Und wir sind in einem Hamsterrad und kommen nicht daraus raus. Interessant ist, dass ganz am Abend von dem Tag, Vers 46, wo Jesus dann, er hat Überstunden gemacht, wenn wir es mal so sagen wollen, Vers 46 lesen wir, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Also auch Jesus hat das gesucht, auch Jesus hat das gebraucht, dass man hat können, ich sage jetzt nicht Ferien machen, aber eine Pause machen. Alleine sein, zu sich kommen. Und wir lesen, dass er da sich zurückgezogen hat, um Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Im Gebet, in der Stille, sich wieder hat können absprechen oder abstimmen mit dem Vater fürs Nächste. Wir sind keine Maschine, wir brauchen Pause. Ein interessanter Satz, 1. Mose 2, Vers 2. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Gott selber, der Vater, hat eine Pause gemacht. Und ganz sicher nicht, weil er einfach müde und erschöpft war, sondern das gehört zum Rhythmus vom Alltag. Und wir sind sehr gut darin, das zu vergessen. Und das zu wenig zu beachten. Gott selber, das steht, ruhte von seiner Arbeit aus. 1. Mose 2, Vers 2. Unsere Tochter aus dem Tessin ist am Freitagabend zu uns gekommen. Gestern mit dem Kind, mit ihren Kindern wieder zurückgefahren. Gotthard, das Reizthema, ja. Zu Spitzenzeiten fahren ungefähr 30'000 Fahrzeuge jeden Tag Richtung Süden durch den Gotthard. Und alle wollen in die Ferien. Oder alle erhoffen sich möglichst Ruhe oder einen Moment, wo man abschalten kann, eine Unterbrechung vom Alltagleben, eine Pause wollen zu machen. Ferien sind nicht immer Ferien, wir wissen es. Aber von was die Bibel da redet, ist, dass man muss eine Unterbrechung machen, die uns gut tut. Die uns hilft, auf das uns zu besinnen, was wieder zählt. Und wie gesagt, vielleicht haben wir schon Ferien gehabt, vielleicht können wir noch Ferien machen. Tun wir das bedenken, tun wir das einplanen. Unsere Zeit ist sehr schnelllebig. Unsere Zeit verlangt sehr viel von einem. Und was die Gesellschaft von den Menschen, die in der Arbeitswelt sind, verlangt, und zwar fordernd verlangt, das ist Erfolg, das ist Leistung, das sind Resultate. Und du bist immer dran. Und wir alle wissen, wie intensiv das Leben kann sein. Ja, wie es näher an uns ankommt, wie es uns immer wieder möchte aufschlucken. Wir haben eine Flut von Informationen, die jeden Tag auf uns einstürzt. Wir sind immer wie besetzt, immer wie gefangen vom Leben. Und das ist mit dem Grund, warum Gott will, dass wir Pause machen. Er will, dass wir Pause machen. Es ist legitim, das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach Stille, das Bedürfnis nach können abschalten also nicht ganz den Schalter ausdrehen, aber einfach abschalten und uns schützen vor dem, was um uns herum ist, das ist legitim. Gott will nicht, dass wir bis zur Erschöpfung oder bis zu einem Burnout aktiv sind. Das ist legitim. Darum, es gibt auch in der Wirtschaft Leute, die das verstanden haben, das tiefe Sehnen nach Auszeiten. Nach Momenten, wo wir alleine sein können. Und ich weiss nicht, wie lange es das schon gibt, ob es das schon lange gibt, aber es gibt eine Biersorte, die heisst Auszeit. Ich habe vor einer Woche so eins gekauft, um das mal in die Hand zu nehmen. Ich trinke eigentlich kein Bier. Auszeit steht da drauf. Auszeit. Das ist doch nichts anderes als ein Geschäft machen mit dem Bedürfnis, das wir haben. Und wir wollen natürlich aufpassen, wie wir unsere Auszeiten gestalten. Wir wollen jetzt nicht einen Kasten Bier kaufen und auf den Gurten raufgehen und alles vergessen. Das wäre nicht eine Auszeit, so wie Gott das möchte, oder von uns, oder mit uns. Aber Pausen sind wichtig. Jetzt, wenn wir den Begriff Pause anschauen, eine Pause beschreibt einen Abschnitt. Eine Pause geht zu Ende. Man kann nicht immer Pause machen. Im Geschäft, Kaffeepause ist von dann bis dann. Und wenn es im Bankdorf, wir sind heute Morgen im Bankdorf vorbeigefahren, ein Fußballmatch hat, dann ist irgendwann mal Halbzeit und dann ist eine Pause. Aber die dauert nicht 3 Stunden. Die dauert eine begrenzte Zeit, eine Pause hört wieder auf. Aber wir brauchen eben solche Pausen. Ich brauche eine Pause, wenn ich anfange, ein bisschen auf den Berg hochlaufe, muss ich immer mal wieder anhalten. Aber ich bleibe dann nicht stehen, ich gehe dann nachher weiter. Oder? Also es ist nur eine Pause. Jetzt gibt es aber eine Ausnahme. So schön und so wichtig, dass Pause machen ist, es gibt eine Ausnahme. Es gibt einen Lebensbereich, wo man nicht pausieren kann. Und das ist der Bereich der Beziehungen. Von den Beziehungen zu den Menschen um uns herum. Ich kann zum Beispiel in meiner Beziehung zu meiner Frau nicht pausieren. Ich kann nicht so eine On-Off-Beziehung leben. Das kommt nicht gut. Ich kann als Eltern zu den Kindern keine Pause machen in der Beziehung, auch wenn es manchmal schwierig ist und umgekehrt. Oder auch in ähnlich wichtigen Beziehungen, in denen wir stehen, dort können wir uns keine Pause erlauben, weil das schadet der Beziehung. Und ganz wichtig ist, dass wir uns keine Pause erlauben in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Und ich weiss, ihr würdet mir alle zustimmen. Und trotzdem machen wir es manchmal. Trotzdem sind wir nicht immer am Aufpassen. In jeder engen oder in jeder funktionierenden Beziehung ist eine Pause, je länger sie geht, schädlich. Bis hin zu tödlich. Auf jeder Beziehungsebene. Aber denken wir auch an Gott selber. Gott ist unser Vater. Wir dürfen seine Kinder sein. Es ist ein Geschenk. Nimmt sich Gott manchmal eine Pause in der Beziehung zu uns? Nein. Im Gegenteil, sogar dann, wenn wir ungehorsam werden, bleibt er unser Vater. Gott ist treu, schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 13. Er ist treu, er kann nicht untreu werden, sogar dann, wenn wir Pause machen oder noch schlimmer, ungehorsam werden. Er bleibt treu. Was wäre, wenn Gott würde eine On-Off-Beziehung mit uns leben würde? Ja? Jetzt bist du mein Kind, nein, jetzt bist du es nicht mehr. Nein, wir sind und bleiben seine Kinder. Also auf der Beziehungsebene ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich muss bekennen, und ich denke, wir könnten das alle machen, jedes Mal, wenn ich meine persönliche Beziehung zu Jesus vernachlässige, das hat keine gute Folge. Irgendwann ist wie meine Freude weg. Meine Lebensfreude, meine Zuversicht ist dann irgendwann plötzlich weg. Und es werden plötzlich andere Sachen wichtiger. Andere Sachen, die nicht überlebensnotwendig sind. Und nehmen den Platz ein, der eigentlich ihnen nicht zugesteht. Oder man sucht Ablenkungen. Man muss ja das irgendwie wieder ausfüllen. Und der Find versteht es sehr gut, subtil uns mit Versuchungen, mit falschen Gedanken, mit falschen Wünschen, eben mit Sachen, die uns möchten von dieser Beziehung zum Vater entfernen oder wenigstens ablenken. Er versteht sehr gut, uns zu versuchen. Und manchmal ist es dann spät und ich falle. Und Sünden sind geschehen, aber es führt immer zu Rückschlägen. Es blockiert. Und es ist nicht nötig. Es schwächt meinen Glauben. Und es kann auch im Geistlichen zu einer Ermüdung kommen oder zu einem Burnout. Und meine Beziehung zu Gott ist ganz, ganz... ist vielleicht nur noch auf dem Papier. Natürlich gibt es, wir haben es in der Einleitung gehört, gibt es Sorgen. Gibt es Krankheiten. Gibt es vielleicht am Arbeitsplatz Schwierigkeiten? Haben wir mit Kind oder Grosskind Sorgen? Natürlich gibt es das. Aber wenn meine Beziehung zu Gott spielt, dann werde ich anders umgehen mit diesen Umständen. Dann werde ich mich nicht bestimmen lassen von denen. Sondern eben, dann praktiziere ich das. Herr, bitte, bist gnädig. Herr, greif ein. Herr, mach etwas. Herr, trag durch. Wir spüren, mein Anliegen heute Morgen ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott nicht pausieren lassen. Wie können wir das am besten machen? Was hilft uns, dass wir unsere Beziehung zu Jesus warm behalten können, leben können? Ich möchte zuerst Psalm 103 lesen. Das ist ein Psalm von David. Wir werden noch mehr von David hören später. Psalm 103, die ersten 5 Vers. Und da redet David zu sich selber. Es ist, wie wenn er von seinem Leben her schon erlebt hat, auch er ist in der Gefahr, seine Beziehung, sein Vertrauen in Gott zu verlieren oder dass es geschwächt wird. Und so sagt David zu sich selber, preise den Herrn meine Seele. Oder lobe den Herrn meine Seele. Er sagt das zu sich selber. Und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Also was macht der David da? Er sagt sich selber, denk dran, wer Jesus ist. Im Alten Testament Gott, der Vater, für uns, wer Jesus ist. Denk daran, was er gemacht hat. Vers 3, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuere sich wie bei deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der David, was macht er? Er macht sich neu bewusst, wer ist Gott. Und was hat er erlebt mit Gott? Und was verdankt er Gott? Und es ist, wie wenn in einer Beziehung man sich wieder verliebt. Oder wie wenn man in einer Beziehung eine Begegnung hat mit einem Menschen, den man vielleicht schon lange kennt, und aus dieser Begegnung heraus kommt man gestärkt hervor. Weil das Wort vom anderen, das Zuhören vom anderen, das Gebet vom anderen einem so gut tut. Der David macht genau das. Er sagt sich selber, hey, denk doch daran, wer Gott ist. Und ich denke, in unserer Beziehungspflege ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst sind, wer ist Gott. Und dann vielleicht auch, wer sind wir? Und wie viele Mängel und Defizite uns anhaftet. Aber dann ganz besonders, wer ist Jesus Christus, unser Retter, der uns vergeben hat, der uns gereinigt hat, der mich zurückgeholt hat in eine Beziehung zum Vater, der mir vergeben hat, der mich zum Kind vom Vater gemacht hat, der mir eine Gerechtigkeit zugesprochen hat, nicht werden wird, sondern hat, wo nicht in mir seine Wurzel hat. Wo mich gewaschen hat, rein gemacht, in den Augen vor Gott. Nicht, weil ich es bin von mir aus, sondern weil Jesus Blut vergossen worden ist für mich. Und mich wieder neu verlieben in Jesus. Wir haben in ihm Frieden, wir haben einen Halt im Leben, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft, wir haben ein ewiges Leben. In ihm haben wir alles. Sagt der Paulus der Kolosser. In ihm wohnt die ganze Fülle von Gott selber, leibhaftig. Und in ihm haben wir das alles. Also verlieben wir uns neu in Jesus. Das ist die frohe Botschaft oder die gute Nachricht. Ja? Das Evangelium, dass wir Geliebte von Gott sind und er seine Gnade, seine Güte auf unser Leben geleitet hat. Und sie jeder Tag erneuert. So ist Gott, so ist Jesus. Ihm verdanke ich alles. Der Paulus hat den Galater Folgendes geschrieben, das ist sein Zeugnis. Er sagt, eigentlich beschreibt er, wie er die Beziehung zu Jesus lebt. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist ganz etwas anderes. Wir sind quasi wie eins. Und er sagt, ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, der Luther sagt im Fleisch, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. So ist Jesus. Wie kann ich eine Beziehung zu ihm vernachlässigen? Wenn ich weiß, wer er ist, wenn ich mich daran erinnere, was er macht, wenn ich seine Liebe und seine Treue, seine starken Hände, die mich durchtragen, spüre, kann ich es nicht vernachlässigen. Und doch haben wir auch in der Bibel negative Beispiele. habe vorhin den David erwähnt. Der David war nicht immer so einer, als hätte er immer ein, das ist jetzt ein Bild, ein heiliger Schein gehabt, der nie strubelig geworden ist. Auch bei ihm ist es manchmal nicht richtig gelaufen. Und ich lese aus dem 2. Samuel, Kapitel 11, ein paar Verse. Das erinnert uns daran, dass damals Völker sich jedes Jahr bekriegt haben. Und zwar, der David war ja schon König in Israel. Und er hat gewusst, die Ammoniter, Moabiter, die Amalekiter, andere Völker sind immer darauf aus, ihm wieder ein paar Städte abzunehmen. Und so hat man immer auch mit seinem Heer müssen sein Gebiet verteidigen und sich wehren. Und wir lesen in Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab, also ein anderer, sein Heerführer, und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie haben Rabba belagert und dann steht, David aber blieb zu Hause. Der David hat eine Pause gemacht. Er blieb zu Hause. Und es geschah, man könnte sagen, es geschah, es ist halt so passiert. Nein, es geschah, aber der David macht jetzt in dieser Pausezeit etwas Falsches. Es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Könighauses erging. Er ist gewandert, spaziert. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Der David hat eine Pause gemacht, die er entschieden nicht gemacht hat oder in der er besser aufgepasst hat und sich wirklich eine Pause gegönnt hätte für sich selber, um sich zu erholen, um sich vielleicht stärker vorbereiten aufs Neue. Nein. Da kommt die Versuchung. Er begeht Ehebruch. Die Frau wird schwanger. Was probiert er zu machen? Das Kind, das Bathseba jetzt in ihrem Schoß trägt, probiert er ihrem Mann zuzuschieben. So holt er ihn zurück von der Front. Es klingt ihm nicht. Er schickt ihn wieder an die Front und schaut, dass er stirbt. Also haben wir einen Zeugen ausgeschaltet. Es geht stark hinten runter. Das Ganze vertuschen wollen, das Ganze nicht wollen, wahrhaben, was er gemacht hat, ist, weil er nicht auf Gott gehört hat in so einer Pause. Er hat seine Beziehung zu Gott riskiert, also wirklich aufs Spiel gesetzt. Und was da geschehen ist, das hat dann David nicht gut getan. Ich lese jetzt zwei Abschnitte aus Psalmen. Der erste aus Psalm 51. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, da betet der David: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade tilge mein Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Es ist etwa ein Jahr vergangen. Das Kind, das dann geboren ist, ist schon gestorben, als der Nathan zum David geht. Also ein Jahr lang ist es dem David wie gegangen. Das beschreibt er ein bisschen im Psalm 32. Glücklich der Mensch, der dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, in der langen Zeit, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Er hat gelitten, es war heiß gewesen, es war ihm nicht wohl gewesen. Wir können nur sagen, Halleluja, Gott vergibt. Bringt wieder zurecht. Aber er hat seine Beziehung zu Gott total riskiert. Und es ist nicht so, dass es geschah, wie im 2. Samuel 11 steht, sondern der David war aktiv. Er ist verantwortlich für das, was er gemacht hat. Und da gibt es im krassen Gegensatz eine andere Geschichte. 1. Mose 39. Ihr merkt natürlich in der Bibel, schauen, was die Bibel zu diesem Thema hat. Sagen hat, der Josef ist im Haus von Potiphar. Er ist als Sklave verkauft worden von seinen Brüdern. Es ist ihm also schon, sind ihm schon Ungerechtigkeiten widerfahren. Er hat allen Grund gehabt, böse zu sein auf Gott oder zu sagen, Gott hat mich vergessen. Und dann lesen wir im Vers 6, das 1. Mose 39, dass der Potiphar am Josef die ganze Verantwortung für sein Haus überlassen hat. Und wir lesen etwas über Josef selber, Vers 6 am Schluss. Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich. Er sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Meine Beziehung zu Gott ist mir wichtiger als eventuell, jetzt in dem Fall auch Ehebruch zu begehen oder irgendwie Sünde zu geniessen. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie ist nachher im Gefängnis gelandet, weil sie in der Vergewaltigung angeklagt hat und der Potiphar schmeißt ihn ins Gefängnis. Aber was der Josef gemacht hat, ist ganz anders, als was der David gemacht hat. Er hat seine Beziehung zu Gott wollen schützen. Er hat nicht wollen, dass die aufs Eis gelegt wird oder Pause machen darin. Und nochmal, Gott hat trotzdem den David nicht hängen lassen. Er hat ihn nicht aufgegeben. Er hat ihn zurückgeholt. Er hat die Beziehung wiederhergestellt. Und wir haben gelesen, dort, wo der David gesagt hat, ich erkenne, ich bekenne, ich übernehme Verantwortung für meine Sünde. Da hat Gott ihm vergeben. Und der Nathan hat ihm dann gesagt, du wirst nicht sterben. Weil er hat schon selber ein Urteil ausgesprochen in dieser Geschichte, in dem Bild, das der Nathan ihm erzählt hat. Ja, wir wissen von ganz viel Niederlage und Fehler, ein Petrus, wo Jesus verleugnet, dort im Hof vom Hohepriester. Ich kenne ihn nicht, ich gehöre nicht dazu. Und nach der Auferstehung geht Jesus auf an den See Genezareth und geht zum Petrus und stellt ihm die wichtigste Frage, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus hat ja Jesus geliebt und er hat ja nicht wollen, dass da irgendwie jetzt etwas ganz kaputt geht. Und er sagt, ja, du weißt, dass ich dich gern habe. Dann auch, ich weiß, du weißt, dass ich dich liebe. Gott vergibt gern, aber wir müssen dazu stehen. Und wenn wir in einem Pausenmodus unterwegs sind, wird das eine Botschaft von der Hoffnung. Ich lese im Moment Jesaja, Prophet Jesaja. Ich möchte auch da etwas lesen. Das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott entfernt, hat immer wieder in ihrer Beziehung zu Gott gesagt, okay, es gibt auch einen anderen Weg, sogar Götze, denken wir unter Aaron, denken wir an andere Situationen. Und dann lesen wir Vers 6, Jesaja 54, Vers 6. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das sind Worte, wo der Jesaja von Gott überkommt für sein Volk. Das Volk ist abtrünnig geworden. Das Volk hat sich entfernt von Gott. Und ich denke, nicht nur damals hat Gott sein Volk zurückgeholt, auch aus dem Exil dann später zurückgeholt. Dann haben sie Jesus gekreuzigt, sie haben ihn verleugnet, aber sie werden eines Tages ihn erkennen, wo sie gekreuzigt haben. Mit anderen Worten, die Güte, die Gnade Gottes, die wird nie aufhören. Und der Bund, den Gott geschlossen hat, an den haltet er sich fest. Gott macht keine Pause. Am letzten Sonntag habt ihr euch mit Fragen von der Entrückung beschäftigt. Und der Heilsplan Gottes wird sich erfüllen. Gott ist treu. Er ist treu. Und trotzdem möchte er, dass wir uns nicht nur mit dieser Wahrheit begnügen. Gott ist treu. Amen. Er ist treu. Aber wegen dem wollen wir uns trotzdem keine Pause erlauben. Und wir wollen auch Und wir wollen auch nicht im Pausenmodus sein, wenn die Entrückung ist. Wir wollen bereit sein. Und darum ist uns ganz wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Gott wollen pflegen. Und dort, wo wir vielleicht eine Pause zulassen oder zugelassen haben, machen wir Schluss mit dieser Pause. Nein, jetzt wollte ich wieder ganz. Nein, Herr, die Sünde, die Schuld, oder das mich ablenken, das mich gefangen nehmen von, es tut mir leid. Vergib mir. Und was macht Gott? Er freut sich. Er vergibt gern. Und unsere Freude im Herr, unser Friede kommt wieder zurück. Es ist ja interessant, wie der David als einziger König von den ganz vielen Königen im Volk Israel bezeichnet wird. Er war ein König nach dem Herzen Gottes. Wie ist das möglich? Er war nicht vollkommen, aber er hat seine Schuld bekannt und ist dazu gestanden und hat sich davon abgewendet. Gott ist gnädig, das stimmt. Aber wir wollen nicht, wie soll ich sagen, spielen mit der Gnade, sondern uns bewusst sein, wir wollen mit ihm die Beziehung pflegen. Ja, wir wollen, wenn möglich, nach seinem Herzen sein. Nach seinem Möglich. Wir wollen, wenn möglich, nach seinem Herzen sein. Und wenn möglich, das hängt fest von uns ab. Gott ist schon treu. Und Gott, wenn er uns an der Hand nimmt und uns führt, und ich möchte loslassen, er lässt mich nicht los, das stimmt. Aber das, was ich möchte und was vielleicht nicht in seinem Willen ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Ja, was nicht in seinem Willen ist, das sollen wir aus unserem Leben raus tun. Und ich weiss nicht, vielleicht steht so wie ein Neustart da, jetzt wieder durchstarten, wieder neu starten. Und wenn es nötig ist, dass da irgendetwas zu bekennen ist, dann mach das. Heute, nicht morgen. So schnell als möglich und bring die Sache in die Ordnung. Und dann übe dich in dieser Beziehung zum Herrn Jesus, täglich Zeit zu haben mit ihm. Täglich Zeit. Ich weiss, das weißt du. Aber ich sage das extra ganz neu. Nimm dir täglich Zeit, mit Jesus zu reden. über deinen Alltag, über deine Sorgen, über deine Wünsche, über deine Liebe, Familie, Kinder, Eltern, wer auch immer, über deinen Arbeitsplatz, über das, was dein Leben ausmacht, über deine Mitmenschen um dich herum, über die Gemeinde, über die anderen Gläubigen. Red mit Jesus darüber, bet für sie, steh für sie ein, such ihn und sein Segen und erbitt sein Segen für die Menschen um dich herum. Das ist Beziehungspflege. Und dann möchte ich dich ganz neu ermutigen, das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes und es ist lebendig, es ist kräftig, es wirkt und bewirkt. Nimm dir Zeit fürs Wort. Es gibt ganz viele gute Bücher. Ich habe in der Ferien 2-3 Bücher gelesen. Es gibt ganz viele gute Bücher. Und wenn du das kannst, es gibt gute Bücher, lies gute Bücher. Aber vernachlässige das Wort Gottes nicht. Bitte, das ist die Speise. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Brot aus Mehl gemacht, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das Wort Gottes ist unersetzbar. Und ja, was in der Gemeinschaftspflege eben auch einen ganz grossen Stellenwert hat, das ist das Leben in der Gemeinde. Die Begegnungen untereinander, das tut gut. Das tut manchmal ermahnen, das tut manchmal herausfordern, das erinnert uns manchmal vielleicht auch auf eine unbequemere Art und Weise an etwas, aber pflegen wir die Gemeinschaft eben auch in der Gemeinde. Und ich würde sagen, wir haben jetzt das letzte Lied gesungen, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, dich lieben, dir dienen, Herr. Vielleicht können wir auch da sagen, ich würde gerne noch irgendwie in der Gemeinde einen Dienst tun. Das tut am ersten oder zuerst dir selber gut, bevor der Dienst zum Sagen wird für andere. Weil Gott einfach geheimnisvoll Freude hat, wenn er unser Leben kann brauchen kann, wenn wir es machen wie der Paulus und sagen, ich lebe nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich heute lebe, das lebe ich für ihn, in ihm, mit ihm. Unser Leben ist so wertvoll in den Augen Gottes. Stellen wir es ihm zur Verfügung. Auch wenn es unvollkommen ist, auch wenn wir denken, ich hätte so gerne diese Abgabe, aber nicht diese Gabe, oder warum habe ich diese Gabe nicht, spielt keine Rolle. Wir sind wertvoll in seinen Augen. Unser Leben, unsere Zeit, unsere Möglichkeiten, unsere Worte, unsere Aufmerksamkeit im Umgang miteinander. Und das bewirkt Frucht, das verändert etwas. Und das vertieft den Frieden, vertieft die Freude in uns. Und wir werden wieder noch mehr zum Segen für andere. Aber all das ist gefährdet, sollten wir denken, heute mache ich Pause, morgen dann wieder. Es wäre so schädlich. Darum, wenn es dir jetzt oder heute Morgen eine Hilfe ist oder nötig wäre, dann suche ein Gespräch. Dann geh zu jemandem, der mit dir betet. Dann bring das, was dich vielleicht im Moment zu sehr beschäftigt, dass du blockiert bist, als Licht. Zieh das raus und bring es zum Herrn Jesus. Er freut sich, wenn die Beziehung auch wieder einfach sich entblockiert. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Auf Italienisch ist es blockare, es klingt so schön. Also entblockieren. Wenn unsere Beziehung zu Jesus einfach wieder lebt. Und ich möchte dafür beten. Und dann singen wir ein Lied und hören noch den Segen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du so treu bist, dass wir nicht zweifeln an deiner Treue, an deiner Güte, an deiner Gnade, an deiner Barmherzigkeit, die sich immer wieder erneuert. Du hast einen Bund geschlossen mit uns, unser Leben ist in deinen Händen und daran halten wir fest und das ist unser Fundament. Und das gibt uns Ruhe und Frieden. Und dafür danke ich dir. Und du hast uns all das geschenkt in Jesus Christus, deinem Sohn. Und ich möchte dich bitten, dass wir nie vergessen, wie gross das Opfer war, das du gebracht hast, Herr Jesus. Wie unvorstellbar für uns deine Liebe war, dass du bereit warst, bis zum bitteren Ende zu gehen. Aus Liebe zu mir, zu uns. Und weil dein Heilsplan so wunderbar ist, dass wir als deine Geschöpfe die Ewigkeit bei dir verbringen können. Dafür danke ich dir. Und dort, Herr, wo wir blockiert sind, dort, wo wir abgelenkt sind, dort, wo irgendwo irgendetwas in unserem Leben sich eingeschlichen hat, was dir nicht gefällt, wenn wir dazu stehen und zu dir kommen damit. Und ich bitte, reinige du uns, vergib uns, erneuere die Freude, die wir nur in dir finden, in unserem Leben. Und wir danken dir ganz fest dafür. Amen.